BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Wenn ich Ihnen sage, dass wir gleich über Kässpatzen reden, über Funkerkirchle oder Ziergernurdler, dann wissen Sie vermutlich, in welcher Region wir unterwegs sind. Ja, genau, im Allgäu. In dem Fall, genauer gesagt, in und um Bad Hindelang. Da hat nämlich die Marktgemeinde ein Kochbuch herausgegeben mit alten Rezepten von, ich glaube, man darf das in dem Fall sagen, alten Dorfbewohnern oder Bewohnerinnen. Bürgermeisterin Sabine Rödel ist heute bei uns zu Gast. Frau Dr. Rödel, wie kam es denn zu diesem Buch? Was war denn da die Idee oder der Auslöser?
Die Idee war, dass wir das alte Wissen dokumentieren wollten über die Kulinarik. Und wir hatten damals eine Gaststätte als Gemeinde und damit haben wir gesagt, das passt eigentlich sehr gut zusammen und wir produzieren jetzt ein Kochbuch.
Mhm. Und Sie haben die Petra Kluger mitgebracht vom Kontext Verlag. Die hat dann das Buch vor Ort mit vieler Hilfe, was Sie uns erzählen, umgesetzt. Und was da für wirklich tolle Rezepte drinstehen, die unterm Strich alle sehr einfach sind und vielleicht gerade deshalb so gut, das werden wir hören. Wie hat man früher gekocht in und um Bad Hindelang? Das kann man nachlesen und nachkochen mit einem Buch, das wir heute vorstellen wollen. Es heißt auf Hochdeutsch Essen uns alte Wissen. Und jetzt frage ich mal die Bürgermeisterin Sabine Rödel, wie heißt es in eurem Dialekt?
Ich weiß gar nicht, ob ich da so der richtige Ansprechpartner bin, weil ich
auch nicht.
Normalerweise nicht wirklich Dialekt spreche, weil ich es komisch klingend finde. Aber ich glaube, es heißt Erse uns alte Wisse.
Ja, Erse uns alte Wisse. Ich bin da durchaus zurückhaltend, auch als Allgäuerin, weil nämlich dieser Dialekt, der in und um Bad Hindelang, Hinterstein etc. gesprochen wird, der ist sehr speziell und wunderschön. Und ich glaube, da darf man mit Fug und Recht sich einfach auch nicht vergreifen. Also man muss das so stehen lassen, wie es der Mundartsprachler wirklich macht. Und also wenn ich sowas ausspreche, sage ich immer dazu, ich komme nicht genau daher, ich mache es jetzt vielleicht nicht ganz gut. Also Erse uns alte Wisse. Was war die Idee dahinter? Sie haben es vorher schon kurz gesagt, Sie wollten das kulinarische Vermächtnis Ihres Ortes sozusagen dokumentieren.
Ja, also wir sind ein Ort, der liegt ganz im Süden von Bayern. Wir haben 5200 Einwohner und wir sind schon seit langen Jahren immaterielles Kulturerbe Alpwirtschaft.
Mhm.
Und es war natürlich naheliegend, auch mal sich anzusehen, was hat man denn früher auf den Alpen gekocht und von da dann auch zu sehen, was hat man denn auch im Tal gekocht. Und es kam dann der Punkt, dass wir gesagt haben, naja, die Leute, die das noch wissen, die kommen jetzt in ein Alter, wo man nicht mehr sagen kann, die können das noch 15, 20 Jahre lang dokumentieren. Und dann war so der Punkt, dass wir gesagt haben, jetzt ist der Zeitpunkt. Wir hatten damals, wie gesagt, ein Restaurant mit einer Dame, die der Rosa, und die hat
also, über Entschuldigung, es war ein gemeindliches Restaurant. Das ja. war in Besitz oder in Pacht
genau.
der Gemeinde.
Also, also es gehört uns, es ist im Kurhaus gewesen. Und wir hatten auch gemeindliche Angestellte, unter anderem eben Rosa. Und Rosa kocht hervorragend und auch sehr traditionell und kommt wirklich aus einer der Urfamilien und hat auch lange Jahre eine Alpe gehabt. Und mit der zusammen ist dann diese Idee entstanden, dass man gesagt hat, naja, komm, schau doch mal, du hast den Zugang zu den alten Leuten. Guck mal, ob wir sowas hinkriegen. Und dann hat es so angefangen und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das vom Verlag her, und wir haben eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit mit dem Kontext Verlag und dann war es sehr naheliegend, dass man eben sagt, Kontext Verlag, könnt ihr das für uns tun? Und der Herr Kluger hat dann gesagt, ich habe eine Frau, die kocht sehr gern, und eine Tochter. Und so sind wir dann an Frau Kluger und die Tochter geraten und dann haben wir das als Gemeinschaftsprojekt gemacht.
Mhm. Wie war Ihre Reaktion, als die Marktgemeinde auf Sie zukam, Frau Kluger, und oder in dem Fall Sie und Ihre Tochter, Ihr Mann mit dabei, gesagt haben, wir machen jetzt so ein Buch? Und haben Sie gesagt, juhu, das klingt einfach, gell?
Ich habe sofort Juhu gesagt, war voll begeistert, weil ich wirklich eine leidenschaftliche Köchin bin und Bad Hindelang schon seit Jahren sehr gut kenne, auch viele Leute da drin kenne. Und, aber ich habe gewusst, dass es schwierig wird, an die Leute direkt ranzukommen.
Absolut.
Mhm. Aber was wunderbar war, wir haben eben die Rosa, unsere Schmidt-Rosa, ich habe die Rosa getroffen und wir haben uns sofort verstanden wie zwei Schwestern. Es hat einfach gepasst und die Rosa war Türöffner.
Ja.
Sie hat mir an die Hand genommen, hat er meine Tochter Hanna mit an die Hand genommen und wir sind dann sozusagen von einer alten Dame zu einem alten Herrn gegangen und sie hat immer gesagt, die hat nicht gesagt, wir sind der Verlag, sondern das ist jetzt die Mama und die Tochter.
Mhm.
Und die kommen und ich mag die und die gehören zu uns. Mhm. Und das war der Türöffner. Die haben uns alle mit offenem Herzen und mit so viel Liebe empfangen. Das war einfach wunderbar.
Das ist nämlich gar nicht so leicht im Allgäu, speziell im Oberallgäu. Manchmal habe ich den Eindruck, dass man da ein bisschen fremdelt. Also man schaut erst einmal, wer kommt da jetzt daher? Will ich mit dem reden? Was will denn der von mir? Warum will er denn gerade was von mir? Bin ich denn bereit, da mein Leben, mein Wissen, mein Gesicht vielleicht auch fürs Foto herzugeben? Die Leute sind einfach zurückhaltend, denke ich, oder? In der Region, oder? Wie würden Sie das beurteilen? Sie sind ja auch von dort gebürtig.
Ja, ich komme aus Sonthofen gebürtig, wobei das nochmal eine ganz andere Geschichte ist als Hindelang. Mhm. Ja, man bewahrt das Alte und man bewahrt das, die Heimat sozusagen. Und da, glaube ich, kommt es auch daher, dass man sagt, dieses Bewahren von alten Bräuchen, von alten Lebensweisen, von Traditionen, kann man auch nur, wenn man, glaube ich, eine gewisse Gruppe bildet, die dann auch sagt, wir teilen nicht alles. Weil wir sind natürlich ein sehr großer Tourismusort und da gibt es auch Wünsche, dass man natürlich bis ins Innerste, bis ins Allertiefste alles teilen möchte. Ich meine, das kennt man selber aus dem Urlaub, man möchte dabei sein. Aber es gibt halt einfach Dinge, die sind vielleicht nicht fürs Teilen bestimmt. Also auch ich als Bürgermeisterin darf nicht alles teilen. Mhm. Es gibt Dinge, die sind einfach einem Elbler vorbehalten und das ist gut so. Und ich finde, das muss man auch respektieren.
Absolut. Und grundsätzlich denke ich, ist natürlich einfach Tourismus hin oder her. Die Allgäuer, da nehme ich mich gar nicht aus. Das ist einfach ein Menschenschlag, der ein bisschen zurückhaltend ist in der Regel. Einfach mal guckt, einfach mal schaut, der nicht gleich so, wo der nicht weder das Herz auf der Zunge trägt, noch alles immer gleich nach außen transportiert. Aber ich sage immer, wenn man sie dann gewonnen hat, richtig, Frau Kluger, dann ist man auch wirklich willkommen.
Das kann ich wirklich sagen. Ich habe es gerade gesagt, ich bin jetzt immer auch online. Auch meine Damen über 80 sind auf WhatsApp natürlich.
Echt?
Schreiben, wollen jeden Tag wissen, jede Woche, wie geht's euch, was macht ihr denn? Und sind einfach interessiert und man hat Freunde wirklich und Freundinnen fürs Leben gefunden. Ja. Mhm. Und jetzt ist es anders. Vor dem Kochbuch war ich doch teilweise Touristin oder einfach gearbeitet für die Bad Hindelang. Aber jetzt ist immer offen. Die haben gesagt, du brauchst dich nicht anmelden. Ihr kommt einfach und wir sind überall herzlich willkommen. Die Küche steht offen. Man bekommt sofort was zu essen, was zu trinken. Es ist einfach, es ist wir Teil neue Familie.
Mhm. Ein Wort zu diesem immateriellen Weltkulturerbe, die Alpwirtschaft. Das ist eine Auszeichnung, wenn man das sozusagen, wenn man da diese Anerkennung bekommen hat, auch als Region, als Marktgemeinde, dass man da mit dabei ist?
Ja, schon. Also wir haben das vor einigen Jahren initiiert und es bezeigt natürlich auch die Bedeutung der Alpwirtschaft für unseren Ort. Es ist das Prägende dieses Ortes, es sind unsere Wurzeln, es ist die DNA und das war halt auch ganz wichtig, wo wir uns für diesen Titel beworben haben.
Mhm. Und was beinhaltet das jetzt? Also was dürft ihr tun, was müsst ihr tun? Was dürft ihr gar nicht tun?
Also ich glaube, so dürfen und müssen ist da nicht die Sprachregelung. Also wir bewahren diese Alpwirtschaft und dieser Titel erlaubt uns sozusagen zu dokumentieren, dass wir das tun. Also wir sind in ganz vielen Naturschutzprogrammen natürlich über unsere Flächen. Wir sind im FFH-Schutzgebiet. Wir haben 80% unserer gesamten Gemeindefläche sind Landschafts- und Naturschutzgebiet. Aber das ist nochmal eine andere Regelung. Dieses immaterielle Kulturerbe ist eigentlich die Anerkennung dessen, dass wir uns derartig um die Alpwirtschaft bemühen und auch da eben das Leben.
Mhm. Und es wird vermutlich doch auch ein bisschen gefördert werden, dass man eben sagt, man kann ein bisschen Geld bekommen, wenn man solche Projekte macht?
Also die Bewerbung fürs immaterielle Kulturerbe hatte, nach meinem Verständnis, war aber lang vor meiner Zeit, da gab es Fördergelder. Jetzt gibt es rein für dieses immaterielle Kulturerbe gibt es keine Fördergelder. Mhm. Also das ist ein Titel, den wir haben, der für uns auch selbstverständlich Verpflichtung ist, aber das ist jetzt nicht so, dass wir deshalb jeden Monat irgendwelche Gelder bekommen. Mhm. Aber natürlich hat die Alpwirtschaft und die Landwirtschaft, es gibt sehr viele Förderprogramme, die natürlich bei uns auch zum Tragen kommen.
Mhm. Es ist ja oft so, wir erleben das immer wieder, wenn es darum geht, irgendwas unter Schutz zu stellen. Ob das jetzt denke ich, gerade egal, ob Meer, See, Bergraum, dass es auch immer Befürchtungen gibt von den Leuten, die da leben, weil sie sagen, oh, was habe ich denn dann für Einschnitte oder was kann ich denn alles nicht mehr tun? Vielleicht auch die Landwirte sagen, dann darf ich da kein Dünger ausbringen, dann darf ich da nicht güllen, dann darf ich da nicht hinfahren. Es ist, aber ich denke, das Verständnis ist ganz anders geworden in den letzten 10, 20 Jahren. Wie erleben Sie das vor Ort? Also, dass man einfach weiß, das ist etwas, was wir bewahren wollen und da müssen wir alle am gleichen Strick ziehen. Und natürlich gibt es auch Sachen, die man dann einfach nicht machen kann oder die man anders regeln muss. Es stößt nicht mehr auf diese Widerstände, die man vielleicht noch vor 20 Jahren hatte.
Also, dass wir das bewahren, ich glaube, das hat die Gemeinde über Jahrhunderte gezeigt. Und das ist auch so das Thema eben mit diesen ganzen Verbotsmechanismen und den offiziellen Schutzmechanismen. Die Diskussion ist ja schon, wir haben es bewahrt, wir haben bewiesen, dass wir es bewahren. Und brauchen wir wirklich immer mehr Regelungen von Leuten, die womöglich noch nie auf dieser Fläche waren, überhaupt nicht wissen, was das bedeutet. Und dann aber sagen, wir wissen viel, viel besser als ihr, was ihr da tun dürft und nicht. Und das ist schon eine schwierige Diskussion, weil natürlich weiß jeder, wir wollen dieses Kleinod bewahren. Das tut auch jeder. Aber ich glaube, das tut jeder aus innerem Verständnis, aus innerer Überzeugung. Und einem Landwirt jetzt zu sagen, du musst jetzt dieses oder jenes tun, weil wir das aus naturschutzrechtlichen Gründen für richtig halten. Auf der anderen Seite wissen wir ganz genau, dass wir über den Tourismus ganz viele Flächen auch beschädigen, über Mountainbiken, was man nicht darf, aber wo wir einfach auch nicht die Möglichkeit haben, das zu verhindern, weil einfach die Fläche viel zu groß ist und man das gar nicht überwachen kann. Wenn das in der Elbla oder der Landwirt ist natürlich vor Ort, da weiß ich, wo ich den finde, wenn da irgendwas nach Vorstellung von gewissen Leuten falsch gelaufen ist. Und ich glaube, das ist ein unwahrscheinlich schwieriges Thema, und das wird sehr wohl sehr kritisch gesehen, diese ganzen Regelungen. Und wir sind da auch sehr in engem Gespräch mit den Leuten, die auf der Fläche arbeiten, um sicherzustellen, dass da nicht Dinge passieren, auch irgendwelche Bewerbungen für Schutzstati oder solche Dinge, die nicht definitiv gewollt sind. Mhm. Also man hat bei uns jetzt zum Beispiel auch vor 2 Jahren diskutiert, ob man ein Naturpark werden will. Und man hat das ganz klar verneint. Wir sind in einem Landschaftspflegeprogramm drin und da hat es geheißen, also das mit dem Naturpark, das brauchen wir nicht, weil das ist wieder irgendwas, was einen Titel gibt, wo noch mehr Menschen kommen, wo wir noch mehr Druck auf die Fläche bekommen.
Mhm. Also es geht wirklich darum, glaube ich, bei diesem ganzen Naturschutz, also die Nagelflugkette, der Naturpark nebendran sozusagen, die Nagelflugkette, die hat sich ja dieses Motto Nützen und Schützen gegeben. Ich weiß es gar nicht, ob das Schützen und dann das Nützen kommt. Also es muss immer ein Miteinander sein, dieses Naturschutz und Menschen, die dort leben und arbeiten, es geht nur Hand in Hand und es geht nur zusammen. Und das wird vielleicht manchmal nicht so sehr gesehen von übergeordneten Stellen, die nicht in der Region sind. Das, glaube ich, ist tatsächlich ein Thema, ja.
Mhm. Aber ich glaube auch, dass die Leute es zum Teil nicht wissen, was sie fordern. Also ich weiß noch, ganz am Anfang meiner Zeit hieß es, ich soll mich bitte dafür einsetzen, dass wir keinerlei chemische Einzelbekämpfung mehr haben von Unkraut. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich kann das im Moment gar nicht überblicken, weil ich gar nicht weiß, was das heißt. Und dann habe ich gebeten, dass ich mal mitgehen darf, wenn man das eben manuell tut.
Es geht um die Grotterblecker.
Genau.
Also Grotterblecker, so heißt im Allgäu das Unkraut, das kennen Sie, das sind so auf der Kuhwiese, wo die Kühe weiden, da kommt dann aus so einem Büschel kommt so ein Stängel nach oben und da, der wird per Hand manuell eigentlich quasi bekämpft.
Genau, und die Forderung war, das muss man über die gesamte Fläche manuell per Hand machen. Und das habe ich dann einen Tag gemacht und wenn Sie dann sehen, wie wenig Fläche Sie an einem Tag schaffen und was das für eine Arbeit ist, ist es eine schöne Forderung, die da aufgestellt wird, aber einfach ein bisschen praxisfremd, wenn ich das Ganze dann nicht vergüte, weil wer soll das tun? Und wir haben jetzt dieses Jahr, seit diesem Jahr eben mit unserer Landwirtschaft das geschafft, dass sich alle dazu bekannt haben, dass sie keine chemische Einzelbegrenzung mehr machen, wo wir auch wirklich sehr, sehr stolz drauf sind,
sehr,
in Hinde lang, weil das
könnte auch sein.
Das ist wirklich eine tolle Sache, dass die alle mitgemacht haben. Aber uns ist halt auch bewusst, was das für eine Arbeit bedeutet. Und wir als Gemeinde haben dann auch gesagt, also wir werden da auch Entschädigungen mit übernehmen, weil die Leute müssen ja auch leben von der Tätigkeit. Ich kann ja nicht nur fordern und sagen, macht mal und keiner weiß, wie das dann vergütet wird. Das geht einfach nicht.
Mhm. Jetzt sind wir ein bisschen zum Thema Naturschutz abgedriftet, aber das ist das Schöne an dieser Sendung, dass man in einem Gespräch eben die Themen so fließen lässt, wie sie fließen. Wir kommen aber gleich auf die Kulinarik zurück. Wie hat man früher im Oberallgäu gekocht, vor allem in der Region in und um Bad Hindelang? Das ist heute unser Thema. Es geht um ganz alte Gerichte, die, man darf in dem Fall sagen, weil die Damen alle keine 25 mehr sind, alte Dorfbewohnerinnen waren es ja wohl meistens, war noch das klassische Rollenmodell, einfach Zeit ihres Lebens gekocht haben, als Kinder, als Jugendliche, als Familienfrauen und Mütter. Und wie seid ihr denn vorgegangen, Petra Kluger vom Verlag? Ihr hattet die Rosa, das war eine Ortsansässige, die euch, haben Sie schon gesagt, ein bisschen als Türöffner fungiert hat, auch den Weg aufgemacht hat in alteingesessene Familien. Und dann seid ihr zu einer Dame rein, habt gesagt, erzähl mal, was hast denn du gemacht? Oder wie war denn das Konzept von der Macherseite dieses Buches? Wie seid ihr an die Menschen, auf die Menschen zugegangen?
Also die Rosa Schmidt war mehr als Türöffnerin. Sie war zuerst immer ganz alleine bei den älteren Herrschaften, hat erzählt, warum das so wichtig ist, dass man dieses alte Wissen eben jetzt aufschreiben muss, weil es sonst verloren geht. Weil das teilweise auch die Töchter und die Söhne nicht mehr wussten, wie es früher war. Und dann haben wir uns getroffen, auch mit der Frau Rödel zusammen, und dann haben wir einen großen Ordner, einen Wust von irgendwie Rezepte. Es gab keine Rezepte, weil so eine alte Dame sagt nicht, man nimmt 100 Gramm hier und 200 Gramm da, sondern in irgendeinem Dialekt, das machst so und machst so und nimmst da ein bisschen und da ein bisschen.
Das machen die immer vom Gefühl.
Und dann hatte ich so einen schönen großen Ordner und dann haben wir so überlegt, was machen wir denn da draus?
Also Sie haben erstmal gesammelt.
Wir haben gesammelt und dann waren wir zusammengesessen und haben gesagt, jetzt brauchen wir eine gute Struktur und ein super gutes Konzept. Ich muss sagen, da hat die Frau Dr. Rödel super tolle Ideen gehabt, weil man gesagt hat, wir wollen ja nicht nur ein Kochbuch machen, wir wollen auch eine Ortschronik machen.
Es soll
das ist auch eine Chronik.
Weil dem Leben dieser Menschen kommen.
Wenn man das in
20
Jahren, 50 Jahren anschaut, dann sagt man, ah, schau mal, das ist Verwandtschaft, die kenne ich, so haben die gelebt und kann sich erinnern. Und es ist gleichzeitig, ich darf das vorab wegnehmen, auch ein Seniorenprojekt.
Ja.
Weil die haben sie manche nach, das klingt so blöd, nach 50, 60 Jahren das erste Mal wieder gesehen, die alten Herrschaften. Das war wie so ein Schulerlebnis. Ah, mit der war ich ja in der Schule und so weiter. Und dann haben wir aufgebaut, sozusagen Kapitel für Kapitel. Ja, wie sortieren wir sowas? Und dann haben wir gesagt, ja, es ist ganz unterschiedlich, ob jemand aus Vorderhindelang kommt oder aus Hinterstein.
Wie viele Kilometer liegen da dazwischen, zwischen Vorderhindelang und Bad Hinterstein? 2, 3, 4?
Das reicht nicht ganz. Also ich würde sagen, es sind so 5.
Ja, 5 Kilometer, eine andere Welt, oder? Wie so oft im Allgäu, ja.
Es ist ganz eine andere Welt.
Ja.
Sie sprechen eine andere Sprache.
Ja.
Sie kochen anders und manche sagen, ach, sozusagen, man denkt sie, jetzt geht nach London, aber nein, man geht nach Vorderhindelang. Das ist wirklich ganz was anderes. Und vom Unterland, da will man schon gar nichts zu tun haben. Unterland ist ja, wo geht's los? Unterland
ja,
ist Sonthofen schon.
Ab Sonthofen, also ich sage mal, es kommt immer drauf an, wo man im Allgäu wohnt. Für einen Kempner ist Memmingen ins Unterland, für einen Oberstdorfer ist Fischen Unterland. Also das ist sehr unterschiedlich.
Aber ich sage jetzt mal, für einen Hinterstein ist Sonthofen 100%ig Unterland und da wollen sie auch nicht raus. Und darum sind die auch so unterschiedlich. Und dann haben wir eben dieses Konzept entwickelt, was aber, es war lebendig, das Konzept. Während dem Arbeiten sind wir dann auf Ideen gekommen, auch das mit dem Dialekt mit einzubringen. Weil der Dialekt verschwindet auch jetzt, in der Jetztzeit verschwindet
natürlich,
er.
Natürlich, ja.
Und da haben wir den Uli Keck gehabt, der uns so total geholfen hat. Und die haben gesagt, die Überschriften zumindest, die machen wir im Dialekt und manche Aussagen von den Damen, dass das auch erhalten bleibt.
Und das war natürlich der Richtige, da hat der darauf geachtet, dass es genau so geschrieben und dass es das ist genau richtig dort steht.
Das war total schwierig, weil richtig. Es ist eben Sprachunterschiede in Hinterstein. Sag mal andere Sachen, wie wird denn Vorderhindelang? Und was das ganz Bemerkenswerte ist, es gibt kein Wort für Liebe und Leidenschaft im Dialekt. Wir haben keines gefunden.
Ich glaube, man sagt bloß den Heugärer.
Ja,
also,
auch nicht.
Es reicht.
Unser Dialektforscher hat gesagt, das sagt man auch nicht.
Das sagt man auch nicht, gell?
Nein, das braucht man nicht. Man ist zufrieden und dann ist gut.
Das also, merkt er dann schon, der andere.
Man braucht keine Leidenschaft für sowas.
Und habt ihr es dann thematisch gegliedert, dass er gesagt hat, so, mit der Dame machen wir jetzt das Krüt, also das Kraut, und mit der anderen Dame machen wir Holler, also Holdermus, Holderkirchle, und mit der nächsten machen wir Käse oder Mus oder... wie habt ihr dann die einzelnen Rezepte, weil es wird ja trotzdem in sehr vielen Familien ähnliche Dinge gekocht worden sein. Also was hat man dann von wem genommen?
Also die Entscheidung ist relativ spät gefallen. Wir haben immer geschaut, welche Leidenschaft hat diejenige und was hat uns welche Dame erzählt. Wenn jetzt uns die Marga über den Krauthobler erzählt hat, dann habe ich gesagt, Marga, du kennst dich mit Kraut aus, mit Grütt aus. Dann machen wir doch mit dir die ganzen Krautrezepte. Und so hat sich das ergeben.
Also da haben wir, bloß um es mal ein bisschen zu verbildlichen, da haben wir also Kraut, Krapfen, Kraut, Spätzle, Sauerkraut selber machen. Also wie hat man das früher gemacht? Macht man zum Teil vielleicht auch heute sogar noch. Also diese ganzen Sachen mit Kraut. Und dann eine andere mit Holunder, mit Holler.
Mit Holler, genau. Holler, aber Kirchle. Beim Kraut zum Beispiel war es ja auch so, der hat eben Geschichten erzählt. Wie war das früher? In Hindelang? Aber auch im Vorderhindelang war es viel zu kalt, da ist kein Weißkraut gewachsen. Die konnten selber keins anpflanzen. Das haben die alles aus dem Unterland geholt, teilweise aus der Bodenseegegend. Und da ist und man hat auch nicht selber gehobelt. Da hat man nicht gehabt, Krauthobel war viel zu teuer.
Ach.
Da ist einer von Haus zu Haus gegangen mit so einem Krauthobel mit einem Meter Länge, so einem großen, und hat für alle Leute das Kraut dann gehobelt. Von einer Familie zur anderen, von jedem Ort zum anderen. Mhm. Und dann haben sie selber dann eigentlich das ganze Kraut.
In so große Steinguttöpfe, und da hat man es dann reindrückt. Man muss natürlich salzen, gewürzen, gut durchkneten, dass da Flüssigkeit rauskommt, dass weich wird und dann abgedeckt an einem kühlen Ort stehen.
Und man hat es immer gerochen, wer es macht.
Oh ja.
Und das ist auch teilweise jetzt nur so. Also ich würde sagen, einige von den alten Herrschaften, die machen heute noch Kraut und dann und es schmeckt auch wunderbar. Also das ist echt was ganz Besonderes, ein eigenes Kraut anzumachen. Und sie sagen auch, es Biokraut kann man besser als Sauerkraut verarbeiten und nicht so dicke Rippen hat. Und es gärt ganz anders
wie das industrielle
Kraut.
Ich glaube, da gibt's lustige Untersuchungen mit Tieren. Wenn du Tieren zum Beispiel, die Pflanzen fressen, Salatblätter anbietest und du hast ein konventionelles Blatt und ein Bioblatt, die gehen wohl ziemlich sicher zum Bioblatt. Also irgendwie spüren die das auch. Glaube ich sofort, dass sich das anders verhält. Von diesen Gerichten, die da jetzt aufgeführt sind, wir werden später natürlich noch ein bisschen ausführlicher hören, was da so alles für Rezepte drinstehen. Haben Sie da welche aus Ihrer Kindheit noch in Erinnerung, wo Sie sagen, das hat es bei uns gegeben? Ich meine, klar, Sonthofen, haben wir gerade gehört, andere Welt, Unterland von Bad Hindelang aus gesehen. Aber wo Sie sagen, ja, das hat es bei uns eigentlich immer gegeben in meiner Kindheit und Jugend.
Also klar, Kässpatzen hat es bei uns traditionell gegeben, auch Holdermus hat es gegeben. Was ich nicht gekannt habe, waren Ziegernudler.
Ja. Zieger ist was ganz Spezielles, das werden wir nachher noch erklären. Also meine Oma hat sowas mit Quark gemacht. Also Zieger geht ein bisschen in die jetzt schüttelt sie den Kopf, sagen sie es gleich, wenn man schon.
Er heißt Ricotta der Alpen, aber er hat ganz Quark, ist was Sanftes, aber der Zieger hat schon so ein Geschmäckle.
Der hat ein Geschmäckle, das ist ein bisschen rass.
Und was das toll ist, die sagen mal auch, sie wissen genau, ob der Zieger von der Alpe kommt oder von der Alpe kommt, weil das ja der konzentrierte Kräutergeschmack ist. Habe ich jetzt einen Südhang oder habe ich einen Nordhang? Und immer schmeckt der Zieger anders.
Also jetzt müssen wir erklären, was ist ein Zieger?
Ein Zieger ist einfach Milch nehmen und neben dem Herd stehen lassen. Hat man früher auf der Albe gemacht. Ein Holzherd gehabt, hat neben einfach mal
Ein Bottich voll gemacht
und dann ist eine gestockte Milli, hat man bei uns gesagt. Und die hat man richtig lang stehen lassen.
Also eigentlich ein bisschen, also um es mal uncharmant zu formulieren, ein bisschen angammeln lassen sozusagen.
Ja.
Das aber gehört sehr der Geschmack gehört ja rein.
Ja. Einfach richtig gestockt
und
dann hat man sozusagen wie ein Windel genommen, hat es reingetan, das ist die fest gestockte Milch, und hat es entlang außen einfach aufgehängt. Und zwar
das Wasser runtertropft, oder?
Ja, bis Wasser, bis richtig trocken wird. Und da hat es dann das Geschmäckle gekriegt. Also der ist sehr aromatisch. Und ich habe festgestellt, der Zieger, da kann man auch wunderbar zum Beispiel italienisch kochen damit. Also ich habe da Gäste gehabt, die haben gesagt, was ist denn das Verrücktes? Schmeckt das toll.
Geht
ein
bisschen in die Ricotta-Richtung.
Ja, aber intensiver Ricotta.
Ja.
Eher in der Schweiz, wenn man den Schabzieger, diesen kleinen grünen Käse kennt, wo es früher gegeben hat, so ganz intensiv, so ähnlich schmeckt es.
Aber du kannst einen Zieger nicht in einem auch gut sortierten Käsegeschäft kaufen, oder?
Ja, Bad Hindelang, ist es die Möglichkeit.
Tatsächlich?
Ja.
Also im Käsegeschäft würden Sie es üblicherweise nicht finden, aber wir haben auch in dem Buch Bezugsquellen angegeben. Also bei uns können Sie tatsächlich Zieger noch kaufen.
Aber der wird grundsätzlich auf der Alpe gemacht?
Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Alpen, wo sie es wieder auch angefangen haben durch das Kochbuch.
Ja.
Und teilweise muss man halt vorher anrufen und sagen, du, ich brauche einen Zieger. Und dann kriegt man Siege und sie wollen es eigentlich jetzt so schon weiterbringen, dass man es sogar verschickt jetzt, in Gläsern verschickt.
Schön.
Aber das sind wir jetzt gerade dabei, das irgendwie so anzuleiern.
Also ich glaube, das würde stark angenommen werden tatsächlich, ja, wenn ihr diese Option prüft. Das ist schön, da haben viele Interesse dran. Auch klar, ich meine, wenn jemand da Urlaub macht und damit in Kontakt kommt, der hat vielleicht Interesse dran, das zu Hause mal sowas zu kochen oder nachzukochen. Ja.
Aber es ist kein Massenprodukt, das muss man immer sehen. Nein. Das ist kein Massenprodukt, das ist eine Spezialität.
Ja. Und was macht man mit dem Zieger? Stellen wir mal 1, 2, 3 Rezepte vor.
Da kann man die unterschiedlichsten Sachen machen. Das Einfachste ist, Makroni-Nudeln nehmen und einfach den Zieger reinmachen. So einfach Käsenudeln machen, das ist das Einfachste. Oder eben die bekannten Ziegernudeln, wo man, und das macht jede Dame anders. Da gibt es tausende Rezepte, wie man das machen kann. Einfach mit Mehl, ob man es jetzt mit Hefeteig macht oder anders. Einfach mit Mehl, Eier und Zieger und so kleine dünne Nudeln machen und die rausbacken in einem guten Butterschmalz. Manche machen Kümmel rein, manche machen kein Kümmel rein. Da gibt es die unterschiedlichsten
Varianten. Man könnte es wahrscheinlich auch süß essen, wenn man will. Gell?
Ja, natürlich.
Zimt, Zucker, Apfelmus,
in
sowas.
In Hindelang haben es alles mit Apfelmus gegessen.
Mhm.
Hat man halt gehabt. Alles mit Apfelmus.
Hat man halt gehabt. Ich fand es übrigens sehr mutig. Sie haben ein Kässpatzenrezept drin. Und das finde ich halt auch immer lustig, weil man sagt ja immer, im Allgäu gibt es so viele Kässpatzenrezepte, wie es Hausfrauen gibt oder Köche, je nachdem. Es stimmt schon. Also jeder hat eine andere Mischung, oder? Was würden Sie reinmachen? Wenn Sie Kässpatzen machen, was würden Sie reintun? Nürnbergkäse, ein Emmentaler dazu, irgendein Romadur noch?
Also bei mir traditionell nur Bergkäse.
Nur Bergkäse. Wie haben Sie es erlebt? Nur Bergkäse.
Ja, die meisten. Aber es muss der alte und der gute Bergkäse.
Ja, klar. Der muss ja.
Ich glaube, das muss man grundsätzlich sagen. Man kann nicht jedes Mehl hernehmen.
Nein.
Es muss ein gutes Mehl sein.
Ja.
Ganz wichtig. Und es muss ein guter Käse sein.
Also gut heißt immer auch ein bisschen reif gelagert und nicht so jung. Und auf gar keinen Fall so ein Plastikkäse. So Grieber.
Genau, das darf ich sagen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Mm-mm.
Hab mir mal eine Wirtin erzählt, dass sie von den Gästen manchmal Beschwerden kriegt, so nach dem Motto, was habt ihr da in den Spatzen drin, in den Kässpatzen? Die ziehen ja solche Fäden. Ist denn der Käse so alt? Kann man das so machen? Und dann muss sie immer erklären, dass das ein Qualitätsmerkmal von guten Kässpatzen ist, dass die Fäden ziehen und dass, wenn sie das nicht tun, dass dann der Käse zu jung war oder nicht besonders gut in der Qualität.
Und es funktioniert auch, Kässpatzen ohne Eier zu machen. Wenn man jetzt so ein traditionelles Kochbuch hat, steht immer drin, 5 Eier auf einen Pfund Mehl oder so. Je mehr Eier, desto besser. Aber auf der Alp waren sie ja so arm, da hat es keine Hennen gegeben. Den Hennen war es ja viel zu kalt. Und dann haben die Bergler-Kässpatzen gemacht, einfach ohne Eier.
Und die Bergler-Kässpatzen sind dann nur Wasser und Mehl?
Wasser und Mehl, aber man muss ja ganz lang schlagen. Also muss ganz lang, dass es die große Blasen gibt und lang stehen lassen. Die schmecken vielleicht einen Hauch anders, aber man muss natürlich eine gute Alpenbutter zugeben, dann schmeckt das auch super.
Es war eine einfache Küche, die man früher vor allen Dingen, heute vielleicht den ein oder anderen Tag auch noch, aber früher aus notgedrungen, weil man einfach nicht sehr viel hatte, gepflegt hat. Das waren im Prinzip immer nur ein paar Grundprodukte, gell? Käse hat man gehabt, Milch hat man gehabt, meistens Eier, Butter, Fleisch gab es ganz selten.
Was es bei uns natürlich ab und zu gab für Festtage, war Wild.
Ja.
Weil es ist eine Wildgegend und das merkt man auch heute noch. Also wir haben schon relativ viel Wildgerichte. Man sieht es als Tourist, wenn man halt das typische Hirschgulasch isst. Aber es gibt da schon, ich war letzte Woche auch auf einer traditionellen Veranstaltung, da gab es einen Hirschbraten. Und was ich zum ersten Mal gegessen habe, Hirschfrikadellen.
Mhm.
Fand ich auch sehr interessant. Also man war da schon sehr fantasievoll.
Mhm. Es war ja auch dieses, ich sag mal, dieses Jagdrevier dabei um Bad Hindelang, da geht es ja schon in die Allgäuer Hochalpen rein. Da waren natürlich die Wittelsbacher, der sogenannte Prinzregentenbogen. Also der Prinzregent Leutpold, ich glaube, der war schon schier mehr in Bad Hindelang als in München, was man so kolportiert. Die waren da immer zugange. Also man kann da natürlich.
Also ich habe immer, wir toll hatten, jagen. Also das Rathaus ist zum Beispiel aus dem Jahr 1660. Das war damals natürlich noch die Fürstbischöfe und wir hatten auch Fugger bei uns und dann eben die Wittelsbacher. Und ich habe versucht, für dieses Kochbuch irgendeine alte Menükarte zu finden, dass man mal sieht, wie die damals gekocht haben. Aber das ist uns leider nicht gelungen. Also im Archiv haben wir nichts gefunden. Aber da muss es damals auch schon unwahrscheinlich pompöse
Menüs
gegeben haben.
Das glaube ich unbedingt. Ja.
Aber da gibt es leider keine Unterlagen mehr.
Ich glaube, da kann man sich aber tatsächlich auch, es gibt aber Sachen zum Kini, also zum König Ludwig II., der ja auch immer auf den Berghütten etc. umeinander war. Und da gibt es das, da ist es erhalten geblieben, so diese Speisefolgen. Also man hat da wirklich auch wirklich aufgekocht. Also es hatte nichts mit der Realität der Bevölkerung zu tun. Also die Grundnahrungsmittel, was, ja, wie gesagt, Mehl, Wasser, Eier, Käse, Butter, Milch, das hat man in der Regel gehabt und dann eben ergänzt, jahreszeitlich. Was kam dann dazu? Frische Kräuter?
Also ich glaube, nicht mal das haben alle gehabt.
Nicht mal das haben alle gehabt.
Die Eier haben fast auch keine gehabt, weil es für die Hennen einfach zu kalt war, gerade im Hinterstein hinten. Also die haben ein Ei vielleicht mal so gekriegt, wenn sie Geburtstag gehabt haben. Hat es einmal ein Ei gegeben, ganze Jahr hat unsere Marianne Anwander mal ein Ei gekriegt.
Spiegelei also zum Geburtstag.
Ein Spiegelei zum Geburtstag. Also die hatten eigentlich nur ein Mehl haben sie gehabt, ein Wasser haben sie gehabt und dann ein bisschen Käse, nicht so viel wie wir heute essen, ein bisschen Käse und ein bisschen Butter. Und die Butter manchmal auch so wenig, dass man es mit Wasser noch gestreckt hat, wenn man Kartoffeln anbraten hat. Da hat man ein bisschen Butter rein und hat nur Wasser drauf, dass man fast die Kartoffeln mehr gekocht hat. Mhm. Also das waren, kann man sich gar nicht vorstellen, wie arm sie waren.
Und da gibt es eben auch ein Mus, das müssen wir vielleicht mal erklären, weil das, finde ich, sehr deutlich zeigt, wie wenig man zurechtkommen müsste. Musste nämlich einfach das Mehlmus in der Früh, ein Mehlmus, vielleicht mal erklären, was es ist.
Was das ist, bringe ich das noch hin? Ja, die haben eigentlich nichts anderes gehabt. Die haben Mehl entweder ein bisschen angebräunt, Wasser aufgegossen und haben es ganz lang gekocht. Und es war wirklich so, die haben nichts anderes. Jeden Tag nur Mehlmus und dazu Muckefuck.
Ja.
Muckefuck-Kaffee, ja.
Der genau. Malzkaffee, oder?
Malzkaffee. Ja, ein Muckefuck, sagen es alle. Ja. Und das hat es nie was anderes gegeben.
Und ein Herbensmus, also ein Hefer, ein Hafer, ja, ein Hafermus. Also man könnte eigentlich sagen Porridge. Heutzutage würde man sagen, man isst der Porridge so ungefähr.
Cool, ja, klingt cool. Aber Kochhaber haben es auch viel gegessen.
Und den hat man. Und ich glaube, es ging auch gerne darum, dass man schnell gekocht hat, mit wenig Gerät, mit wenig Energie und aus einer Pfanne auch oft gegessen hat, oder?
Die haben ja nur einen Topf gehabt.
Ja.
Wenn ich von der Regina sehe, die hat die Mutter für zehn Kinder gekocht sozusagen, aber die haben bloß eine Pfanne gehabt oder einen Topf, mehr hat es nicht gegeben. Das ganze moderne One-Pot sozusagen.
Mhm.
Oder ich weiß nicht, der hat gesagt, ich mache einen Schlüchersalat.
Bitte was?
Ja, genau, das habe ich auch gesagt.
Was ist das?
Das ist ein Kartoffelsalat, wo Feldsalat drin ist. Und dann habe ich gefragt, leichtsinnig, und was hat es da dazugegeben? War sie ganz entsetzt. Das ist doch eine Köstlichkeit, da brauche ich doch nichts anderes dazu.
Also Kartoffelsalat mit irgendwas mit, grünem, frischen
mit Feldsalat drin.
Ja. Ich glaube, man hat auch Endivien dazu genommen. Kann das sein, Endivisalat? Oder hat man
das lieber
gehabt?
Später.
Früher hat man es sicher
nicht
gehabt.
Aber in Hinterstein haben die halt diesen Feldsalat wirklich vom Feld geschnitten, aus dem Gras raus, aus der Wiesen rausgeschnitten. Ja. Und es war eine Köstlichkeit, dann was Besonderes. Aber sonst hat es nicht viel gegeben. Und aus denen vier, also Mehl, Wasser natürlich, Eier, Butter, hat man alles gezaubert, wunderbar. Mhm. Oder man hat dann eben Semmeln gehabt, der Bäcker.
Und also Milch.
Milch natürlich. Und wie ich vorher gesagt habe, es hat dann zu allem was gemacht, wenn es ein Kratzer gegeben hat, zum Beispiel Apfelmus dazu. Immer habe ich gesagt, was habt ihr dazu gegessen?
Apfelmus.
Was habt ihr da dazu gegessen zu Kartoffelnudeln? Apfelmus.
Also man hat halt einfach Obstbäume, kleine Apfelbäume gehabt, oder?
Aber wirklich,
auf dem Grund.
Äpfel, ganz kleine. Ja. Das habe ich dann auch gelernt, dass man, wenn man vom Apfel spricht, sind das die ganz, ganz kleinen Äpfel, die sehr intensiv geschmeckt haben.
Da gibt es nämlich ein Gericht, wenn wir gerade drüber reden, Apfelkrapfen. Das funktioniert grob wie?
Das Apfelkrapfenrezept von der Thea, die leider nicht mehr kennenlernen durfte. Die hat uns noch die Rezepte geschickt und ist dann leider mit 99 verstorben, war aber also fit ihr ganzes Leben lang. Und die hat das dann irgendwie noch so schnell aufgeschrieben, das Rezept. Und ich habe es immer wieder versucht. Eigentlich ist es Apfel im Schlafrock.
Genau.
Apfel im Schlafrock, aber meine Äpfel waren immer zu groß. Das habe ich dann gelernt.
Das heißt, dass man nimmt einen Apfel, hüllt den aus und ins Kerngehäuse?
Man hüllt aus und am besten ist natürlich, wenn man da in eine gute Marmelade reintut.
Ja.
Eine Preiselbeermarmelade zusammenklappt und außen den Teig macht und das dann wie immer gut rausbackt. Es schmeckt einfach wirklich köstlich.
Und Sie haben versucht, das nachzukochen und dann waren Ihre Äpfel zu groß?
Meine Äpfel waren zu groß, weil ich dann habe ich überlegt, ja, die haben ja keine so Es gibt ja bloß kleine Äpfel geben.
Ja.
Aber nur neben nette Geschichte zu dem Thema Äpfel, das hat aber die Ingrid Adelgroß gesagt, die hat in so einem kleinen Lebensmittelladen gearbeitet, hat dann den Apfel Morgenduft auf einmal gegeben vom Bodensee. Und dann haben sie den das erste Mal sozusagen importiert nach Hindelang und dann waren alle begeistert, dann wollten alle nur noch Apfel Morgenduft essen und nicht diese kleinen Äpfel da aus.
Die oft ein bisschen sauer waren vielleicht. Aber ja, gerade deshalb kann man doch gut mit dem säuerlichen Apfel,
natürlich,
kann ich ja gut
kochen.
Aber es war
halt was Neues. Ja. Und sie hat immer geschwärmt von dem Apfel Morgen. Ja, Morgenduft, glaube ich, heißt. Oder? Aha, ja, genau.
Also, ein Kratzert haben sie angesprochen. Das müssen wir, glaube ich, auch erklären, was ein Kratzert ist. Da ist der Name sozusagen Programm.
Es gibt ja unterschiedliche Kratzer.
Also man hat also eine große Pfanne, gerne Gusseisen.
Und muss Gusseisen
sein. Muss Gusseisen sein sogar.
Die Hindelanger Pfanne ist Pflicht.
Ja, ja. Und dann hat man natürlich einen Kratzer eben, einen Pfannenwender.
Pfannenwender, schön gesagt.
Pfannenwender, genau. Auf Hochdeutsch. Einfach so ein Kratzer halt, ja.
Ein Kratzer halt, wo man recht kratzt, ja.
Und was tut man da rein?
Es gibt jetzt das ganz Einfache natürlich, wo die Leute arm waren, das Bergler kratzt. Da haben wir halt Mehl genommen, wie immer, Mehl haben wir gehabt, da heißt Wasser und der Butterschmalz. Und hat das Mehl einfach mit Wasser wieder kocht, dass ein richtiger dicker Brei wird. Mhm. Butterschmalz in die eiserne Pfanne. Und es ist wirklich wichtig, es muss eine gute eiserne Pfanne sein, dass es so richtig geröscht wird. Und dann muss man mit dem Kratzer kratzen. Und zwar
Pfannenwender.
Ganz lang. Mit dem Pfannenwender ja. Muss auch Eisen sein.
Ja.
Fast eine halbe Stunde lang, dass das ganz klein ist. Man muss Geduld haben. War für mich schwierig, wo ich das gemacht habe. Ich habe nicht immer so viel Geduld beim Kochen. Aber da muss man ganz lang kratzen, dass das so richtig diese Aromen so angeröstet werden. Und so ein bisschen das kleinste Brösele. Und dann schmeckt es auch. Natürlich mit Apfelmus.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Das Erste uns Olde Wisser ist ein Kochbuch, das ein bisschen anders ist. Denn es geht schon um Originalrezepte aus der Region Bad Hindelang und drumherum. Aber es ist auch sehr viel Lebensgeschichte drin von Menschen, die heute ein bisschen älter schon sind und die einfach auch erzählen, wie sie in ihrer Kindheit, Jugend, in ihrem Leben, wie sie nicht nur die Kulinarik, sondern das Leben als solches erlebt haben. Auch Brauchtum wird gleich eine Sprache sein, denn zum Beispiel ein Funkersonntag oder das Butzergong in Bad Hindelang, Viehscheid, das alles wird da thematisiert. Also es ist weitaus mehr als ein Kochbuch. Die Marktgemeinde Bad Hindelang hat ein Kochbuch herausgegeben, weil es Ihnen wichtig war, zu dokumentieren, auch die Kulinarik. Wie hat man früher gekocht und gegessen am Ort und drumherum? Und Bürgermeisterin Sabine Rödel hat uns schon ein bisschen erklärt, was da eben so der Hintergrund war, warum man gesagt hat, Mensch, das müsste man auch mal festhalten, bevor unsere alten Herrschaften es nicht mehr erzählen können. Und es ist weit mehr als ein Kochbuch geworden. Es sind Rezepte drin, natürlich, aber es geht auch ein bisschen um das Leben, wie die Menschen früher gelebt haben, wie einfach sie gelebt haben, wie zufrieden sie trotz der Einfachheit dieses Lebens waren, und dieses Leben war auch oft sehr hart. Und natürlich spielt auch das Brauchtum immer wieder mit rein bei so einem Gericht wie Funkerkirchler. Aber jetzt haben wir es gerade gehabt im Fasching, da war wieder das Butzergong. Was ist denn das, um Himmels Willen? Man sagt, hast du schon mal vom Butzergong gehört? Da wird man mich mit Unverständnis anschauen. Was ist Butzergong?
Ja, viele dieser Brauchtümer sind natürlich dadurch entstanden, dass es wirklich Mangel gab, auch beim Essen. Und es waren so Highlights, die es dann gab. Und an den Tagen hat man dann was Besonderes gehabt. Und dieser Butzergong, das ist eigentlich entstanden in den Hungerjahren von 1900, wo die Kinder oft sich selbst überlassen waren. Und die haben dann während der Faschingszeit, sind die sozusagen betteln gegangen und sind von Haustür zu Haustür und haben halt gefragt, habt ihr was? Und dann hat jedes Haushalt irgendwie was gegeben. Und das ist in einem Brauch in Hinterstein nach wie vor verankert. Also es gibt es kaum noch, bei Hinterstein gibt es ihn noch. Da sind Jungs zwischen 6 und 14. Und die ziehen in ganz bestimmten Rollen von Haus zu Haus und bekommen als Dank dafür, dass sie Sprüche aufsagen, bekommen sie dann bei den Häusern Mehl, Zucker, Eier, Schmalz und Geld. Und diese gesammelten Lebensmittel werden dann zum Bäcker gebracht und der macht dann einen sogenannten Butzenzopf. Und eine Woche nach diesem Butzengang gibt es ein Butzenfest und da ist immer eine andere Mutter zu verantwortlich, dass sie dann dieses Butzenessen macht. Es gibt typischerweise Bretknödelsuppe und hinterher gibt es die sogenannten Butzenkrapfen. Also das sind wie unsere Krapfen mit Hagebuttenmarmelade. Mhm. Und das ist natürlich was, was es, was zeigt, wie wichtig damals Essen war. Heute leben wir ja in einem unwahrscheinlichen Überfluss. Und wenn man heute einen Krapfen hat, mei, dann ist noch die Frage, was kostet er? Kriege ich 3 Stück billiger als einen oder so? Aber so dieses ganz Spezielle, wo man sich Wochen drauf gefreut hat, um dieses ganz Spezielle in dieser Jahreszeit zum Essen zu bekommen, das fehlt uns heute, glaube ich, so ein bisschen. Weil auch Weihnachten, mein, wann sieht man die ersten Lebkuchen? Anfang November oder so.
Steht ja auch schon wieder alles voller Osterhasen und so weiter. Furchtbar eigentlich. Ja.
Genau, und da finde ich das sehr, sehr schön, dass man heute noch so diese Traditionen hat, die diese Wertigkeit des Essens auch wieder hochhalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Letzte, was wir jetzt gefeiert haben, war Funkensonntag. Das ist immer der Sonntag nach Aschermittwoch. Da gibt es sogenannte Funkenküchle, da treibt man den Winter aus. Das sind halt so, da begleitet einen die Kulinarik durch ganz bestimmte Termine im Jahr.
Ja. Und diese Funkerkirchler, letztendlich ist sowas Ähnliches wie Auszogene, also einfach ein fettgebackenes, ein Hefeteig fettgebacken, der dann diesen schönen Rand hat, mit Puderzucker bestäubt wird, gibt es, glaube ich, so in dieser Art nahezu in jeder Region irgendwie, mal hier ein bisschen anders und dort ein bisschen anders. Und das gibt es halt bei uns im Allgäu am Funkersonntag, hat's halt immer, oder gibt es immer nur die Funkerkirchle.
Also Tradition war einfach, dass die jungen Mädchen ihren Liebsten, die diese Funkenhäufen aufgetürmt haben, haben die dann diese Funkenküchle vorbeigebracht. Mhm. Und auch heute noch in den traditionellen Bereichen kriegt man diese Funkenküchle. Die gibt es dann wirklich tatsächlich am Funken. Also da kann man sie auch kaufen. Es gibt sie kaum noch irgendwo in Bäckereien. Also mein Vater liebt sie. Und wenn ich mal nicht selber welche machen kann, was ich auch leider nicht so gut schaffe wie meine Oma, weil da war immer so der Stolz, dass man durchschauen können
muss. Ja, man muss durchschauen können, dieses Auszogene muss so hauchdünn sein wie ein Strudelteig, dass du fast Zeitung durchlesen kannst, dann ist es toll.
Genau, und ich kriege es so hauchdünn oft nicht hin und dann habe ich halt immer mal gedacht, ich schaue mal beim Bäcker, aber es gibt sie kaum noch. Also man muss sie selber machen und dann riecht das ganze Haus so toll und das ist wirklich, also ich mache sie auch sehr gerne.
Ja, es ist überhaupt ein Thema mit der ganzen Kulinarik der früheren Jahre. Sie haben es gerade gesagt, es gab eben wenig, es gab nicht immer alles. Man hat sich auf die Jahreszeit gestützt. Man hatte natürlich im Sommer und Spätsommer etwas mehr als über die Wintermonate. Das war ja auch das Thema Einwecken und etwas Bevorraten war ja immer ein ganz, ganz großes Thema in allen Regionen, weil es einfach keine anderen Möglichkeiten gab, als zum Beispiel Sauerkraut zu machen, um sich im Winter mit Vitamin C zu versorgen. So viel war da nicht. Vielleicht nur das Apfelmus, gell? Haben Sie die Sachen alle selber nachgekocht, jetzt Frau Kluger von Verlagsseite her? Oder haben Sie Hilfe gehabt beim Nachkochen?
Natürlich habe ich Hilfe gehabt von meiner Rosa und die Paula hat mitgeholfen. Aber die meisten Sachen habe ich zu Hause in der Küche mit Hilfe meiner Tochter. Ich würde sagen, fast 80 Rezepte haben wir zu Hause nachgekocht und unsere armen Männer mussten sie alle probieren.
Durften, ich lege Wert auf das Wort, durften sie alle probieren.
Weil wir haben ja das schön fotografieren müssen und dann musste es auch ganz schön ausschauen. Und die waren immer wieder begeistert, wie man mit wenig Zutaten, aber guten Zutaten, was Tolles zaubern konnte.
Ja.
Und in der Zwischenzeit biete ich das auch meinen Gästen an und die sind immer ganz begeistert.
Mhm. Also Sie sagen, Sie haben sich tatsächlich zu Hause ein bisschen umgestellt. Sie hätten mehr oder weniger sehr mediterran gekocht und sind jetzt durch diese Gerichte auch wieder so zurückgekommen zu ganz alten Sachen, das mal ab und zu mal zu machen.
Also ich koche immer noch sehr mediterran, aber es gibt zwischendrin, es gibt zum Beispiel jetzt immer Fleischbrühe jede Woche. Was die Zilli gesagt hat, das muss sein. Oder die Paula hat gesagt, ja, wie machst du das ohne Fleischbrühe?
Genau.
Es ist einfach so was Gesundes und eine Grundlage für alles.
Zum man Beispiel hat keine Brühe jetzt gehabt aus dem Glas oder einfach das, was man reinschüttet oder gekörnte Brühe.
Ja. Gemüsebrühwürfel, undenkbar ein paar Tage lang bei den alten Damen. Mhm. Sie machen ihre Brühe, am Samstag wird die gehocht und da wird die für die ganze Woche für was hergenommen. Zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, für die Käsepfludra.
Was sind denn Käsepfludra?
Käsepfludra ist ein ganz komischer Name, ja. Da hat man wieder was Altes, alte Semmeln, wenn man Semmeln gehabt hat, fein geschnitten, reine Auflaufform genommen, ausgefettet, die Semmel reingeleckt, einen Bergkäse reingeriebenen und das schichtweise aufeinander und dann hat man eben mit der Fleischbrühe aufgossen. Und früher haben sie es genau so genommen und haben es ins Feld austragen, dann haben die das einfach gleich so gegessen.
Das muss man natürlich dazu sagen. All diese Gerichte, bei denen geht es darum, den Menschen Kraft zu geben.
Genau, Kraft zu geben.
Ja. Also es sind schon keine niederkalorischen Speisen, die da serviert wurden, aber die haben es ja braucht, Punkt. Die haben sie einfach braucht.
Und es macht die Menge aus. Mhm. Man isst mal halt weniger. Aber es muss halt, es war ein aromatischer Käse, es waren gute Semmeln. Und wir haben das ein bisschen verfeinert. Oder auch die Marianne Blanz, von der ich das Rezept habe, die schiebt es jetzt halt ins Ofenrohr rein und backt es durch. Und dann kommen da abgeschmelzte Zwiebeln drüber. Wirklich eine einfache, kostengünstige Köstlichkeit.
Das klingt ganz wunderbar.
Was immer schmeckt. Und man kann es sogar auch kalt essen. Ja. Aufschneiden, schmeckt wunderbar.
Es ist so eine Art bisschen Scheiterhaufen. Wir kennen es, glaube ich, alle süß, dass man Zopf oder Semmel oder Brioche, was immer man übrig hat, ein bisschen mit einer Eiermilch und dann so ausbackt und eine Frucht dazu. Und das ist die eine pikante Variante.
Eine pikante Variante. Mhm. Und sag ja, früher haben die wahrscheinlich oft auch gespart und haben es nicht einmal mehr in den Herd reingestellt, sondern haben es einfach so mit aufs Feld genommen. Ja.
Das war ja das Thema, Frau Rödl. Die Leute haben ja hart körperlich gearbeitet. Die mussten ja auch mit Verlaub anders essen als wir heute, weil die Kalorien gebraucht haben, die wir heute nicht mehr so brauchen. Gell?
Also ich glaube, man sieht es natürlich auch auf alten Bildern. Die Leute waren deutlich schlanker, als wir das heute im Durchschnitt sind. Und man kann jetzt natürlich nicht sagen, man isst einfach die Mengen, die man früher gegessen hat und die Nahrungsmittel in der Form, weil dann würden wir wahrscheinlich alle deutlich zu dick werden. Aber deshalb kann man, glaube ich, diese Wertigkeit dieser Lebensmittel und dieser Gerichte schon trotzdem sehen und sie sich eben ab und zu gönnen. Und wenn man das mit Verstand und mit Maß und Ziel macht, dann glaube ich, sind das ganz, ganz tolle Rezepte, die einen auch übers Jahr begleiten können.
Sie haben ja auch viel weniger gegessen in dem Sinne, als es einfach maximal 3 festgelegte Mahlzeiten gab. Man hat in der Früh meistens oft ein Mousse gehabt, dann hat man mittags was Einfaches gehabt und dann abends oft auch wieder ein Mousse. Also es waren festgesetzte Mahlzeiten mit großen Pausen dazwischen. Es war nicht so, wie wir es uns, glaube ich, alle gern hin und wieder ein bisschen gönnen, dass man sagt, ach, jetzt ein Apfel und da noch ein Joghurt und jetzt vielleicht noch ein Stückerle Kuchen.
Oder die Schokolade.
Das ist ja gar nicht gut. Auch für den ganzen Körper ist das ja gar nicht gut. Das ist ja im Moment gerade wieder das Thema. Jetzt haben wir uns viele Jahre erzählt, quasi kleine Mengen und sehr oft. Und jetzt sagt man wieder das Gegenteil, dass man sagt, mach große Pausen zwischen dem Essen und gib deinem Körper die Möglichkeit, das zu verarbeiten. Also da Ernährung. Ernährungswissenschaft ist ja ein wichtiges Thema geworden in der heutigen Zeit, weil viele Leute nicht mehr selber kochen oder sich nicht so günstig ernähren, wie es für ihren Körper gut wäre. Und glaube ich, dass deswegen auch so alte Rezepte wirklich wert sind, aus dieser Perspektive einen Blick drauf zu werfen, dass man sagt, es war einfach und vielleicht lag gerade in dieser Einfachheit auch der Nährwert im wahrsten Sinne und der Mehrwert für den Körper. Philosophiere ich jetzt mal so vor mich hin.
Die haben auch wirklich ganz, ganz hart arbeiten müssen. Ich bringe als Beispiel mal unseren Alois Besler zum Beispiel. Der war auf der Alp, der war ein ganz junger Bub, ich muss jetzt schauen, so mit 15, 16 rum. Und der hat jeden Tag die Milch 400 Meter bergauf tragen, 70 Kilo auf dem Rücken. Mhm. Das musste zweimal gehen in der Früh und zweimal am Abend. Selber hat er wahrscheinlich 40, 50 Kilo gewogen und der hat Kraft braucht. Der hat nur einmal im Jahr, haben die Speck mal aus Tirol gekriegt, haben sie Specknödel gemacht. Ansonsten hat es nur immer einfache Sachen gegeben. Mhm. Und was ein besonderes Gericht ist, sind die Bocksäckel.
Was ist denn? Das habe ich tatsächlich sogar ich nicht
Das haben sie bloß auf was der Alp da gemacht. Wir haben es ein bisschen vermodernisiert. Die haben einen Haselnussstecken genommen, haben all die Brotstücke draufgetan, haben das im Pfannkuchenteig gewendet und dann im Butterschmalz im Warmen so lang gemacht, bis es durch war. So richtig rasch gebraten. Das muss richtig vollgesogen sein.
Hat mit dem Fett
alles,
dann
mit
auch.
Dem Fett. Ja, und dann haben sie es aufgeschoben, dann das nächste Brot draufgesteckt. Dann wird er im Pfannkuchenteig, wird er in die Fettbrühe rein. Und jeder hat geschaut, dass er möglichst viel Fett abkriegt. Weil die haben diese Kraft, die er braucht zum Arbeiten. Mhm. Ich glaube, wir würden das gar nicht schaffen, 70 Kilo auf dem Rücken 400 Meter raufzulaufen und das dann viermal am Tag. Ja. Mhm.
Und dieses Fett war ganz oft einfach auch ein Butterschmalz. Auch wieder aus Bevorratungsgründen auch.
Ja, natürlich, weil Butter war ja nicht so lange haltbar und darum hat man aus der Butter das Butterschmalz gemacht. Und wie man Butterschmalz macht, das findet man auch in dem Kochbuch drin. Mhm. Ja.
Haben Sie das Gefühl, dass die Herrschaften, mit denen Sie jetzt gesprochen haben im Zusammenhang mit diesem Buch, kannte da jeder alles das, was jetzt drin ist? Oder gab es da wieder regionale Unterschiede? Ich sage, na, das haben wir nicht gemacht. Das hat man eben in Vorderhinde lang gemacht. Oder das gab es bei uns nie. War das eine einheitliche Küche, diese Rezepte? Oder war das tatsächlich nochmal vom Weiler zum Ort unterschiedlich?
Also es war ein Unterschied zwischen Hinterstein, wo er ganz hinten ist, im Vergleich zu Vorderhindelang. Mhm. Weil zum Beispiel in Hinterstein hinten
war es zu kalt für manches.
Manche Sachen. Zum Beispiel, ja, mit Kartoffeln, das war auch die Geschichte. Wann haben die ersten Kartoffeln gehabt? Oder in Vorderhindelang. Eine nette Geschichte nochmal zum Thema Tomaten. Die haben doch alle keine Tomaten gekannt. Und dann hat die Marianne Blanz von der Vorderhindelang irgendwelche so komische Samen von jemandem geschenkt gekriegt. Die haben sie dann einpflanzt im Garten, weil es hat ja nicht so viel gegeben. Es hat ja kein Gartencenter gegeben, wo ich Samen kaufen konnte. Und dann sind da so Früchte rangewachsen. Die waren da so rund und rot. Und dann haben sie gedacht, das ist irgendein Obst. Und haben halt da aufgeschnitten und Zucker drüber gestreut. Und haben sie gedacht, ach, das schmeckt uns ja gar nicht. Bis sie dann erfahren haben, wahrscheinlich von irgendwie Touristen, die da waren, ja, das sind doch Tomaten.
Da müsst ihr das Salz dazu tun.
Da müsst ihr das Salz dazu machen. Und dann haben sie es verstanden. Aber das sind lauter Sachen, wo in den letzten, sag jetzt 70, 80 Jahren erst da hinterkommen sind. Und Tomaten, nach Hinterstein haben sie es wahrscheinlich gar nicht geschafft.
Wir unterhalten uns ja, während Musik läuft, auch immer ein bisschen weiter. Und die Bürgermeisterin von Bad Hindelang, die Dr. Sabine Rödel, hat gerade erzählt, dass dieses Buch auch eine Art Seniorenprojekt war, wenn man so will. Wie meinen Sie das?
Ja, also wir treffen uns heute noch mit der Gruppe, so alle halbe Jahr. Mhm. Und man sieht einfach, wie schön das ist, dass die Leute ein gemeinsames Projekt haben und der Gesellschaft so viel zurückgeben können. Und wir können so unwahrscheinlich viel davon lernen und ich denke mir oft, man versucht immer so Seniorenprojekte zu machen mit Aktivität. Und man überlegt immer, was könnte man denn tun? Und das hier ist sowas Sinnvolles. Und ich freue mich immer, wenn ich die Gruppe wieder treffe und wir dann einfach auch zum Kaffee trinken gehen oder einfach diese Geschichten zu hören. Und das für mich ist das absolut gelebte Seniorenarbeit.
Ja.
Und dieses Seniorenprojekt war einfach sensationell schön.
Ja. Müsste man nicht auch die Senioren mit den Kindern, wenn es irgend möglich, noch mehr zusammenbringen? Da denke ich mir immer, da müssen wir mal ab und zu unseren Nachbarn in Skandinavien schauen, die sind da in vielerlei Hinsicht ein bisschen weiter als wir, wäre sehr wünschenswert auch, glaube ich. Weil die Kinder geben denen Lebendigkeit und Teilhabe am Leben und die Senioren haben die Zeit, die können zuhören, die können mit denen basteln. Ich denke mir immer, da müsste man neu denken, aber vielleicht bringt es die Zukunft, dass man da was macht.
Also ich glaube, das hat die Vergangenheit bereits gebracht, weil das sind natürlich genau diese Mehrgenerationenhäuser, die es in unseren alten Ortsteilen schon noch zum Teil gibt, wo 2, 3 Generationen, zum Teil auch 4 Generationen unter einem Dach leben. Und da ist es völlig normal, dass die Großeltern auf die Kinder aufpassen, weil halt die Eltern auf dem Feld waren. Und die Arbeit auf dem Feld wurde halt irgendwann zu schwer. Und das ist immer eine Frage, wir müssen einfach nur mal zurückblicken, was es damals gab und daraus lernen und nicht glauben, dass wir heute alles besser wissen. Und das natürlich ist es institutionalisiert, aber ich glaube, diese Betreuung in der Familie hat den Kindern auch unwahrscheinlich viel gegeben und eben auch den Senioren. Das ist für alle Beteiligten eine unwahrscheinliche Hilfe gewesen und wäre es wahrscheinlich oftmals heute auch noch.
Ja, absolut. Es sind sehr schöne neue Fotos drin von den alten Herrschaften. Die hat ihre Tochter gemacht, Frau Kluger. Und haben Sie schon gesagt, mit einem fremden Fotografen wäre das gar nicht gut gegangen. Oder so hat die das so, während ihr euch unterhalten habt, hat die mal schnell ein hübsches Foto gemacht. Es sind aber auch alte Fotos drin, Frau Rödel. Alte Fotos aus den Archiven, nehme ich an, vom Gemeindearchiv, oder?
Nein, ich glaube nicht mal aus dem Gemeindearchiv, sondern das war von den Personen. Die haben uns dann alte Bilder gegeben und ganz witzig eben auch zum Teil an Orten, wo sie heute sich wieder hinsetzen und wo sie dann so sehen, so wie war das vor 50 Jahren und wie ist das heute oder als Kind, wie sah ich aus? Und das ist ganz toll, das sich anzusehen, weil zum Teil schaut das aus wie auf Postkarten. Die Geierwalli, das ist ein ganz, ganz tolles Bild, wo ich immer, wenn ich so drauf schaue, denke, Mensch, war die Frau schön. Mhm. Also ganz tolle Bilder, wo man wirklich viel auch sieht.
Und die haben Sie auch gern freiwillig sozusagen hergegeben, oder?
Die waren stolz darauf. Gerade unsere Geierwalli, unsere Regina Weißhaupt, ich glaube, jetzt ist schon 99, war total stolz, in dem Projekt mitmachen zu dürfen. Und dann haben wir sie fotografiert und hat sie gesagt, echt schön. Obwohl wir gesagt haben, bitte geht's nicht nein, zum Friseur, zieht's nicht das schöne Gewand an, sondern wir wollen einfach normales Gewand haben. Aber natürlich hat sie furchtbar schön gemacht und dann hat gesagt, ob es nicht noch ein schönes altes Bild hat. Und dann sagt sie, ja mei, das ist doch schon so lang her. Und dann haben wir das schöne Bild gefunden, die hat es früher von den Fremden, haben sie ihr immer gesagt, die Geierwalli von Hinterstein und das sagt einfach so viel aus. Die hat aus Bedienung gearbeitet dann, ja. Und dann war sie ein richtiges, fesches Mädel da hinten.
Ja, selbstverständlich. ein Rezept haben wir gerade uns drüber unterhalten, auch müssen wir unbedingt auch vorstellen, nämlich süße Kässpatzen. Wie geht das denn?
Das heißt süße Kässpatzen, das sind aber nicht die süßen Spatzen, sondern es wird nicht mit Kraut gemacht, das sind süße Krautspatzen.
Süße Krautspatzen.
Mit Weißkraut gemacht.
Ja, mit Weißkraut, ja.
Weil ich liebe selber persönlich total Krautspätzle, wo man halt überall kriegt, in jedem Restaurant. Aber von der Marianne Anwander, die hat gesagt, mal wenn ich kein Sauerkraut gehabt habe, dann habe ich das einfach mit Weißkraut gemacht, also Weißkraut angebraten. Und das schmeckt wirklich köstlichst gut, muss ich sagen.
Aber es ist schon pikant, oder?
Das ist pikant.
Also kein Gericht mit Apfelmus und Zucker.
Nein, Apfelmus kann man woanders dazu essen. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie ich vorher schon gesagt habe, wo man Apfelmus dazu essen kann. Ja.
Fleisch taucht so gut wie gar nicht auf in dem Buch, logischerweise. Sie haben vorhin das Wild angesprochen, haben gesagt, wenn jemand einen Jäger in der Familie hat oder ähnliches, der ist auch mal wirklich an einen Hirsch kommen oder an eine Gems kommen. Gemsenfleisch ist das Beste, sagt eine von euren
Tanten. Ist feist, aber die hat ihr Leben lang auch als Kind und als junge Frau fast nur Wild bekommen, weil ihre Brüder waren alle Jäger und da hat es nichts anderes gegeben. Eine Schnippelsuppe. Sagt, ich kann es eigentlich nicht mehr sehen. Sagt. Die haben nur immer die Innereien von die Gemsen oder von den Hirschen kocht und halt da eine Fleischsuppe draus gemacht und ein Brot geschnippelt. Was anderes hat es bei denen nicht gegeben.
Ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Wir haben lauter Fischer in der Familie gehabt, lauter Angler, der Onkel und mein Bruder. Und wir haben andauernd, klar, man hat es ja gegessen, um Gottes Willen, wenn die was gebracht haben, hat man es gegessen. Ich bin immer heim und gesagt, oh bitte, nicht schon wieder Forelle. Und das war aber so, dass die Forelle in der Gumpen, die hätte man ja holen können, auch wenn es jetzt Schwarzfischen natürlich gewesen wäre, da hat man aber nicht so ein Augenmerk offenbar drauf gehabt.
War eine dabei, die hat es gar nicht gewollt. Die hat gesagt, nein, das hat man nicht gegessen, weil das war was Unsauberes.
Ah, oder
aber andere weiter hinten, zum Beispiel an Hinterstein, die haben dann schon die Forellen gegessen hinten, weil was Feines waren. Aber eine Attraktion war natürlich, wo es dann in Anführungszeichen den frischen Fisch dann da aus Sonthofen oder von der Nordsee mal so einen Rotbarsch gegeben hat. Mhm. Aber das war dann halt auch nicht so vornehm eingepackt wie heutzutage, dass alles sehr steril ist und eingeschweißt, sondern der Fischhändler, was da gehabt haben, der Fischgustl, glaube ich, hat er geheißen, der hat das einfach in Zeitungspapier reingewurschtelt. Und bis das dann hinten dann in Oberdorf ankommen ist, hat man es aufgemacht und die Zeitung, hat man die Buchstaben dann auf dem Fisch lesen können. Das haben mir mehrere alte Damen erzählt. Das war die Attraktion. Jeder wollte lesen, was auf dem Fisch draufsteht. Ja.
Was mich sehr fasziniert hat, weil ich es noch nie irgendwo anders tatsächlich gehört oder gelesen habe, eine Dame erzählt, dass sie als Kind zum Froschen geschickt wurde. Und da war ich platt. Da war ich platt. Ich dachte, das kennt man ja aus Frankreich, aus anderen Ländern. Ich dachte, hat man das bei uns im Allgäu auch gemacht? Ja.
Das hat man nicht nur im Allgäu gemacht, sondern auch, ich komme ja aus Augsburg, war das auch üblich, immer am Freitag, dass sie zum Froschen gegangen sind und die Frösche gefangen haben und dann
Froschschenkel gegessen.
Und die Thea hat gesagt, das ist das beste, vornehmste Fleisch.
Ja,
und die konnte gar nicht verstehen, dass einer sagt,
Das hat sich wahrscheinlich erhalten bis...
Sehr lange her.
Sehr lange?
Ich würde sagen, bis zum Krieg halt.
Bis zum Krieg,
kurz nach dem Krieg. Hat es ja noch so viele Frösche gegeben.
Ja,
jetzt könnte man die gar nicht mehr essen, weil es es nicht mehr gibt. Mhm. Ja.
Viehscheid spielt natürlich eine Rolle. Viehscheid in Bad Hindelang ist ein großes Fest. Kommen viele, viele Touristen extra dahin und da sind auch schöne Bilder drin und die zeigen einfach auch diesen Jahresablauf, in dem man eingebunden war, gell?
Ja, also Viehscheid ist ja immer das Ende des Alpsommers, die geschmückten Kühe mit dem Kranz. Letztes Jahr hatten wir leider keine einzige Kranzkuh, weil alle fünf Alpen hatten einen Unfall.
Wegen der starken Gewitter vermutlich.
Auch, ja. Also es gab Unfälle, dass sich Tiere den Fuß gebrochen hatten. Mhm. Es gab auch eben über diese starke Unwetter, gab es einfach andere Unfälle. Und da merkt man schon, wie so ein Brauch wie der Viehscheid, wo man auch stolz auf diese Tiere ist und dass man einen unfallfreien Sommer hat, wie schnell das dann auch anders sein kann. Und auch das war natürlich immer so ein ganz besonderer Tag von der Kulinarik her. Also traditionell hat man dann Voressen gehabt. Das waren saure Kutteln mehr oder minder. Und das gibt es aber heute so bei uns nicht mehr. Also das ist einfach logistisch gar nicht mehr machbar. Weil
du kannst nicht für 10.000 Besucher Voressen kochen.
Das genau, das geht halt einfach nicht. Und da gibt es heute natürlich andere Dinge, wobei wir haben vor 2 Jahren ein bisschen umgestellt. Also es gibt jetzt bei uns auch wieder Kässpatzen und es gibt andere Dinge. Aber Voressen gibt es bei uns nicht mehr.
Mhm. Aber Kutteln sind gut. Also ich mag Innereien ja schon, aber wie ist man denn mit dem Thema Innereien umgegangen? Eine Bries, Leber, hat man schon gemacht, wenn man den mal geschlachtet hatte vermutlich. Gell?
Die haben fast alle kein Fleisch gehabt. Es gibt eine Dame, da war der Vater, hat bei der Metzgerei gearbeitet, da hat es ab und zu Fleisch gegeben, dann eben, wo wir gesagt haben, unsere Jäger. Oma Hex mit den Jäger, aber sonst waren die alle fast fleischlose Küche, ja. Und Innereien natürlich, die Itterschnitten, also Euterschnitten, das hat es nur an ganz hohen Festtagen mal gegeben, ja. Also Kuhäuter wie Schnitzel gebacken.
Wollte ich gerade sagen, man hat damals gesagt, das ist das Schnitzel des armen Mannes, ist ein Kuhäuter. Da mag sich der ein oder andere vielleicht mit Grausen wenden, aber da ist überhaupt nichts Grausiges dabei. Das ist einfach, das sind die Pansen, die werden gesäubert, die werden gewaschen, die werden gewässert und dann kann man die, glaube ich, vermutlich wie ein Schnitzel ganz normal panieren und auspacken. Also so
sie waren alle begeistert als Köstlichkeit sowas, ja genau.
Zartes, weiches, feines Fleisch.
Aber ich habe es selber auch noch nie gegessen und ich glaube, ich werde es auch nie
essen. Ich habe es noch nie wo angeboten bekommen. Ich glaube, das macht man nicht mehr. Also das muss man dann wirklich wahrscheinlich im Privathaushalt suchen.
Ja.
Wie waren die Reaktionen auf Ihr Buch? Das gibt es jetzt nicht erst seit heute, sondern es ist schon ein paar Wochen alt sozusagen. Was haben Sie so gehört oder erlebt oder wie sind die Leute mit dem Buch auf Sie zugekommen? Was haben Sie da erfahren?
Durchweg positiv. Dadurch, dass wir das auch eben an Persönlichkeiten festgemacht haben, war das natürlich auch ein Weihnachtsgeschenk für die Schwester, für die Tochter, die Enkelin. Die Senioren waren unwahrscheinlich stolz, auch wo sie einfach festgestellt haben, sie sind auf einmal in Instagram oder von einem war der Enkel aus Amerika, hat dann angerufen und hat gesagt, Oma, du bist berühmt. Also ganz tolle Geschichten und wir haben überhaupt keine negativen Äußerungen zu dem Buch, von wegen ihr versucht da irgendwie unser Brauchtum zu missbrauchen, sondern es war durchweg immer nur positiv, dass man gesagt hat, Mensch, es ist ganz toll, dass ihr dieses Wissen dokumentiert habt und es eben mit diesen Menschen verknüpft hat und mit diesen Geschichten.
Mhm. Das kann ich vom Verlag auch sagen. Ich glaube, das ist das zweitmeistverkaufte Buch bei uns im Verlag. Mhm. Und werden angefragt und auch, wir waren im Viehscheid, war ich oben und habe verkauft oder Verkaufsgespräche, auch die Touristen, die sind wirklich begeistert. Und die kommen dann, gibt es ins nächstes Jahr auch, wo kann ich es kaufen? Und ich habe nur Positives gehört. Und ich sage ja auch Social-Media-mäßig ist es fast so am Anfang ein kleiner Hype gewesen.
Ah ja. Liegt es bei euch dann in der Gemeinde aus, in der Kurverwaltung oder so?
Also man kann es in der Kurverwaltung kaufen, aber man kann es ganz normal über den Buchhandel beziehen. Es hat eine ISBN-Nummer, es ist ein ganz normales Buch, was man überall kaufen kann. Und es steht gerade im Allgäu in vielen Buchläden sowieso, auch bei uns in Hindelang und eben an der Kurverwaltung haben wir es auch. Aber das wird gekauft bis aus Hamburg und überall.
Ja, überall her. Und dann in Immenstadt habe ich auch einen Vortrag gehalten. Da waren auch was 50 Leute vor mir und haben wissen wollen, wie es geht. Und gerade in Immenstadt verkauft sie unser Buch grandios, muss ich sagen. Ja.
Was haben Sie für einen Eindruck gewonnen bei der Arbeit zu diesem Buch? Waren die Menschen früher zufriedener, als sie heute sind? Oder war es einfach das Leben, das so hart war, dass man, wenn man gleichwohl wenig hatte, es dann trotzdem mehr geschätzt hat? Was sieht man denn da so für persönliche kleine Schlussfolgerungen?
Alle schauen jetzt gerade auf mich.
Ja.
Ich habe kennengelernt, ich glaube Regina war es, hat auch gesagt, sie waren so, so arm, sie hatten nichts zu essen, aber sie waren immer zufrieden. Zufrieden, weil sie in so einer wunderbaren Umgebung leben durften, weil sie Menschen um sich gehabt haben, mit denen sie zusammen waren. Und diese Zufriedenheit merkt man heute noch, den alten Damen und Herren, die haben eine wunderbare Ausstrahlung für mich. Mhm. Sie sind Persönlichkeiten, nicht einfach so austauschbar. Freundliche, tolle Ausstrahlung, die immer ein offenes Herz haben. Mhm. Und was ich zuletzt noch sagen wollte, sie sagen auch, durch das Buch sind sie ein bisschen unsterblich geworden. Und sie sind so stolz drauf, ich glaube fast jeden, dass sie einfach da sind. Es gibt ein Buch bleibt. Es ist was anderes wie Social Media mäßig.
Ja.
Da werden sie weg. Aber das ist ein Buch, was bleibt für alle Generationen und für alle Zeiten.
Und ich finde, sie dürfen auch stolz sein. Ich finde das immer ganz toll, mit welcher Bescheidenheit diese älteren Leute von ihrem Leben erzählt haben. Und eben auch, man hat sich aufeinander verlassen. Man hatte nicht so viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, immer, was könnte mir jetzt nicht gefallen, sondern man hat halt einfach gemacht und hat versucht, das Beste daraus zu machen. Und diese Freude, und die man jetzt auch erleben darf, dass das eben, wie die Frau Kluger gerade gesagt hat, mit dem Buch, wir sind ein bisschen unsterblich, das ist ganz toll. Und mir hat dieses Buch unwahrscheinlich viel mitgegeben, auch diesen Ort aus einem anderen Blickwinkel nochmal zu sehen, die Menschen kennenzulernen. Ich fand das ein ganz, ganz tolles Projekt.
Gibt es denn schon Nachahmer? Jemand vielleicht aus irgendeiner Nachbarschaft, der gesagt hat, Mensch, tolles Projekt, das ihr da gemacht habt, sowas könnten wir uns für unsere Region auch vorstellen.
Leider nicht, ich möchte
ja, es total gerne
machen. Sofort, wenn ich es gerne machen wollen.
Wir grüßen ins Ost- und Westallgäu und überall hin.
Ja, oder ins Ries zum Beispiel, ja. Da wäre sowas auch toll.
Also ich glaube, ja, das würde sich durchaus lohnen. Und Sie haben ja schon gesagt, es wäre auch interessant zu sehen, wenn man das regional vorgibt, dass man sagt, so hat man im Allgäu gekocht, wie geht es denn über der Grenze drüben weiter, im Vorarlberg oder im Tirol. Da wären schon noch Schätze zu heben. Ja.
Viele Schätze. Ja. Auch zu dem Thema Kräuter und Gewürze, was die alten Damen für Geheimnisse haben noch alles. Das wäre auch gut, wenn man diese Schätze noch heben könnte. Ja. Ja.
Also ich wünsche, das wollte ich noch fragen, gibt es ein Lieblingsrezept vom Buch, wo Sie sagen, das habe ich jetzt in meine Küche sozusagen mit aufgenommen, in mein Repertoire, das mache ich immer. Die süßen Spatzen oder?
Die süßen Krautspätzle mache ich immer und dann die gebackenen Grießnocken, die Suppe. Oder die Käsepfluderer, weil das so einfach und primitiv ist und immer gut schmeckt.
Bei Ihnen wären es die Käsespatzen, ganz klassisch, oder?
Gut, die gehören dazu und auch die Funkenküchle. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich koche nicht so viel, weil ich so viel geschäftlich einfach unterwegs bin und da was zu essen bekomme, dass ich dann zu Hause sehr, sehr reduziert esse, weil sonst habe ich wahrscheinlich auch bald 150 Kilo.
Mhm, das glaube ich, da muss man dann ein bisschen auf die Bremse drücken. Ich bedanke mich für Ihren Besuch bei uns im Studio. Also wer nachlesen mag und die Bilder anschauen und die Rezepte nachkochen. Das Buch heißt Erser und Olte Wisser. Es ist im Kontext Verlag erschienen, kostet 24,90 € und natürlich finden Sie alle Angaben wie immer auch auf unserer Sendungsseite von BR Heimat bei unserer Sendung Habe die Ehre. Da stehen die Titel und die Angaben dazu alle da und da werden wir dann auch unsere Sendung, die wir jetzt beenden mit Hunger. Man kriegt Lust, wenn man übers Essen redet. Da steht dann unser Podcast drauf am Nachmittag zum Nachhören für alle, die jetzt keine Zeit oder Möglichkeiten hatten. Oder vielleicht einfach auch als Empfehlung. Ganz schönen Dank, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Dankeschön.
Alles Gute.